Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 20. Januar 2026, vor berglerisch-rustikaler Arvenholz-Kulisse. I will always love you. Ich werde dich immer lieben. So lautet natürlich der Songtitel jenes unsterblichen Hits von Whitney Houston, den allerdings die nicht minder unsterbliche Dolly Parton schon vorher als internationalen Schlager in die Schallwellen des Universums herausgesungen hat. I will always love you. An diesen Titel konnte ich mich nicht mehr erinnern während meiner Hymne auf die jetzt 80 Jahre alt gewordene amerikanische Superkünstlerin Dolly Parton. Darüber habe ich unter anderem in der schweizerischen Ausgabe gesprochen. Das sei hiermit gleich nachgetragen, da ich davon ausgehe, dass sowieso alle, die das Schweizer Programm geschaut haben, nach wie vor dabei sind und mit Spannung auf die internationalen Nachrichten gewartet haben. Das Grönland-Drama beschäftigt die deutschen Medien. Und einmal mehr liegen sie falsch, denn die Publizisten raten zur Konfrontation. Man ist natürlich schockiert, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch schockiert, was die Amerikaner angekündigt haben, was der amerikanische Präsident angekündigt hat. Schockiert übrigens auch einige seiner Parteikollegen und nicht nur die üblichen Verdächtigen, die allerdings auch. Es gibt Kritik aus den eigenen Reihen. Führende Republikaner, ehemals führende Republikaner, sagen, damit würde Trump die NATO zerstören, beerdigen, torpedieren und er würde unnötig sich Feinde schaffen und die EU, Europa sei als Absatzmarkt für amerikanische Produkte als Handelspartner eben gar nicht unbedeutend und deshalb sei es eine Dummheit kolossalen Ausmaßes wegen Grönland hier einen Konflikt zu riskieren. Aber Trump, dieses Raubtier im Weißen Haus, ich sage das ohne jegliche moralisierende Herabsetzung, das ist einfach eine nüchterne Feststellung, wie damals in diesen Zoologiesendungen im Reich der wilden Tiere. Da hat man über den Skorpion mit der gleichen moralischen Grundeinstellung gesprochen wie über die Giraffe. Also ein zoologischer Blick, Sie verstehen mich richtig, ein nüchterner realpolitischer Blick auf die Weltverhältnisse. Raubtier Trump handelt nach streng geopolitischen Maßstäben. Er sagt, wir müssen die Arktis besitzen, wir müssen sie kontrollieren im Zuge der amerikanischen Sicherheitsdoktrin, die besagt, die USA sind die dominante Macht in der westlichen Hemisphäre. Wir müssen im Konfliktfall diese westliche Hemisphäre verteidigen können und die westliche Hemisphäre kann jederzeit herausgefordert werden durch die Russen, durch die Chinesen, vielleicht auch durch die Inder. Wir leben in unsicheren Zeiten, wir leben im Zeitalter der Nationen und der nationalen Interessen und auf internationale Vereinbarungen, auf Bündnisse ist kein Verlass. Lamentieren, moralisieren bringt nichts. Das ist die gefriergetrocknete Realpolitik-Perspektive, die man sich zu eigen machen sollte, wenn man sich politisch handelnd oder auch politisch kommentierend betätigt. Mehr Machiavelli lesen und weniger Annalena Baerbock, sofern sie da etwas Grundsätzliches dazu geschrieben hat. Also die Realpolitik ist hier mit fröstelnder Präsenz wieder zurück. Und jedes Land muss sich natürlich fragen, was ist unser nationales Interesse? Ist das für uns direkt ein Problem, wenn jetzt die Amerikaner Grönland kontrollieren oder ist das vor allem für Dänemark ein Problem. Was heißt das? Was bedeutet das für uns als Land? Und jetzt ist eine große Verwirrung da und in den deutschen Medien, klar, geht man in die emotionale Richtung, geht man dorthin, wo der erste gefühlsmäßige Impuls ist, nämlich das geht nicht, das ist eine Frechheit, wir müssen diesen Amerikanern einen vor den Bug knallen. So hört man sie auch aus der Europäischen Union zum Teil, aber die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits etwas abgerüstet, auch der britische Premier Keir Starmer plädiert für eine Verständigungslösung. Nebenbei bemerkt, damit machen sich diese Exponenten natürlich komplett unglaubwürdig, weil sie die letzten drei Jahre erzählt haben, sie seien die Gralshüter des Völkerrechts und das sei der absolute letzte Verteidigungs- und Rettungsanker der internationalen Ordnung und es gelte vor allem gegen Russland natürlich das Völkerrecht mit aller Macht zu verteidigen. Wir haben immer gesagt, das Völkerrecht ist ein Ideal, ein schönes, erstrebenswertes Ziel, aber eben im Konfliktfall nicht ausschlaggebend, nicht die entscheidende Größe und deshalb sollte man auch aufhören, mit dem Völkerrecht herumzumoralisieren, mit der Moralkeule des Völkerrechts auf Länder einzuprügeln, mit denen man eigentlich ja eher diplomatische Beziehungen unterhalten müsste, auch mit dem Ziel, einen konkreten Konflikt, zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, zu beenden, einzuhegen, kleiner zu machen, nicht größer zu machen, aber die EU hat es genau umgekehrt gemacht. Jetzt gegenüber Amerika scheinen sie etwas abzurüsten, das wäre gut, das wäre richtig. Was wird Deutschland tun? Was kann Deutschland überhaupt tun? Hart kritisiert wird jetzt die AfD, die Vorsitzende Alice Weidel, die gesagt hat, man solle das nicht eskalieren, man solle versuchen, die guten Handelsbeziehungen mit den USA aufrechtzuerhalten. Und Alice Weidel von der AfD hat recht. Aber eben im allgemeinen Moralgetöse, im Tun als ob, werden natürlich solche nüchternen Aussagen überhaupt nicht gutiert. Aber für Deutschland gilt, wie für die Schweiz, man muss sich genau überlegen, was sind die eigenen nationalen Interessen? Und Deutschland hat jetzt null, also entschuldigen Sie, das ist meine Ferndiagnose, Deutschland hat null nationales Interesse, nach einem Krieg mit Russland nur noch in einen Handelskrieg mit den USA einzusteigen. Ich meine, dann droht also wirklich, dann wird die eigene Wirtschaft zwischen Hammer und Amboss kaputt gehämmert, wird sie zermahlen, geht der Wohlstand dahin. Nein, Deutschland muss sich darum bemühen, wie die Schweiz, mit den Amerikanern, mit den Russen, mit den Chinesen, mit den Indern, mit allen Ländern, auch mit Vietnam, friedliche, gute Beziehungen zu unterhalten, ungeachtet all dieser Konflikte. Und man muss einmal aufhören, diesen Ukraine-Krieg hochzustilisieren zu einer Art Armageddon, zu einer manichäischen, geradezu biblischen Konfrontation zwischen Gut und Böse. Das ist doch einfach dummes Zeug. Das ist ein Konflikt, der im Zusammenhang steht mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, altes russisch beanspruchtes Gebiet, das weggebrochen, weggefault ist nach dem Zusammensturz, nach dem Einsturz der Sowjetunion. Und die westlichen Gewinner des Kalten Kriegs haben die Dummheit begangen, entschuldigen Sie, jetzt kriege ich es auch noch hin, die Russen aus ihrer Sicht zu demütigen, indem sie einfach mit der NATO immer tiefer und immer drastischer in diese Ukraine hineingebrettert sind. Und die Russen wehren sich gegen das, genauso wie sich die Amerikaner in Venezuela dagegen wehren, dass die Russen und die Chinesen die venezolanischen Erdölreserven aufkaufen. Das ist die Geopolitik, das ist die Raubtierpolitik. Hier gibt es nichts zu beschönigen, nichts zu verharmlosen, aber eben auch nichts zuzukleistern mit diesen gutmenschlichen, ideologischen Irrvorstellungen, die da nach wie vor allem in den Medien herumgeistern. Valentino gestorben, der letzte große Couturier, der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er war der letzte große Name der hohen Schneiderkunst. Rom wird in dieser Woche Trauer tragen. Valentino, eine große Figur der Modeszene. Weltwirtschaftsforum in Davos, darüber habe ich in der Schweizer Sendung ausführlicher gesprochen, lohnt sich das auch aus internationaler Perspektive nachzuhören, unbedingt. Weltwirtschaftsforum, Rekordbeteiligung, über 60 Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, angeführt vom amerikanischen Präsidenten Trump, der mit einer riesigen Delegation einfährt. Die Amerikaner nehmen den Zauberberg in Beschlag, dort wo Thomas Mann einst die schwindsüchtige Atmosphäre des beginnenden 20. Jahrhunderts eingefangen hat, mittlerweile auch etwas schwindsüchtig und fiebrig das Ganze, aber es treten da neue machtvolle Individuen, eben Raubtiere auf den Plan, nicht mehr ganz Zauberbergstimmung und diese fragilen, körperlich angeschlagenen ätherischen Gestalten, die da den Jahrhundertroman bevölkern, die hätten heute in Davos entschieden, weniger zu berichten. Das wäre sozusagen die woke Generation, die nun gänzlich hinfällig zu werden droht. Sehr gespannt, wie sich das Weltwirtschaftsforum in Davos entwickelt. Man hat ja versucht, die Quadratur des Kreises in der Vergangenheit hinzukriegen, also Freihandel und Sozialismus. Also man wollte die Kapitalisten und die Sozialisten mitnehmen, dann die Amerikaner, die Russen, die Chinesen. Man hat dem Universalismus gehuldigt, aber dann eben doch mitgemacht bei dieser Ächtung einzelner Akteure, die da jeweils vor allem im Ukraine-Krieg dann an den Pranger geraten sind. Und jetzt also das Amerikanerforum, mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall für einen Journalisten wie mich ist das sehr interessant zu beobachten. Viele Staatschefs kommen und, da gebe ich Ihnen jetzt eine News, einen Primeur, am Donnerstag, voraussichtlich 10.30 Uhr, wird der amerikanische Präsident am Rande des WEF seinen neuen Friedensrat inaugurieren. Er habe parallel 60 Staats- und Regierungschefs eingeladen für diesen Inaugurationsakt. Eine neue Art Trump-UNO, die da gegründet werden soll. Russland ist eingeladen, Deutschland ist eingeladen, viele, Viktor Orban von Ungarn ist eingeladen. Aber das findet nicht im Rahmen des WEF statt, sondern am Rande. Die Amerikaner haben hier sozusagen die Schweiz auserkoren, um ihre neue Vorstellung einer Weltordnung einzuläuten und per Unterschrift zu besiegeln. Israel kritisiert dieses Vorhaben. Russland hat erst bestätigt, dass es angefragt wurde. Man wird das kritisch prüfen. Ich bin nicht sicher, ob sich da die Russen dazu durchringen, ob sie das tun sollten. Möglicherweise sagt Putin, jetzt ist wichtig, mit den Amerikanern gute Beziehungen zu unterhalten, also kann ich in diesen Friedensrat einsteigen, auch wenn dort die Amerikaner ein sehr, sehr starkes Wort und Trump vor allem zu sagen haben. Am Donnerstag 10.30 Uhr wird das Ganze unterschrieben. Ich habe mit einigen Diplomaten mich bereits unterhalten und man ist nicht sicher, ob das wirklich ein Erfolg wird oder ob das zu einem Schuss in den Ofen wird, zu einem Fiasko, zu einer Peinlichkeit. Wir werden das sehen, wir werden darüber berichten. Auf jeden Fall ist das bis jetzt noch nirgends geschrieben worden, dass am Donnerstag diese neue UNO, ja, es ist eine Art Parallel-UNO, inauguriert werden soll. Also vor unseren Augen verändert sich da die Weltordnung. Und das Wichtigste ist, meine Damen und Herren, das Wichtigste ist, dass die Politiker die Zeichen der Zeit erkannt haben. Nationen kehren zurück, nationale Interessen kehren zurück. Das heißt für kleinere Staaten flexibel bleiben. Im Sturm, man kann den Sturm nicht stoppen, aber man muss im Sturm wieder segeln lernen. Segel selber setzen, Steuer selber in der Hand halten, nicht den anderen steuern lassen. Schnell sein, wenn die Eisplatten, die Kontinente, die Raubtiere aufeinanderprallen, musst du ausweichen können, sonst wirst du zertrampelt. Und weder Deutschland noch die Schweiz sind Elefanten, wir sind keine Riesen in diesem Dschungel. Wir sind Mäuschen, Deutschland ein bisschen ein größeres Mäuschen als die Schweiz. Wir müssen uns mit schlauer Diplomatie und Weltoffenheit müssen wir uns behaupten. Und da sage ich, haben Deutsche und die Schweizer die gleichen Interessen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Beziehungen zu Amerika, zu Russland, zu China, dass die alle gleichermaßen funktionieren. Man muss sich alle Fluchtwege offen halten. Denken Sie an Grand Montana, was passiert, wenn ein Fluchtweg geschlossen ist oder wenn es zu eng wird, wenn Sie keine Optionen mehr haben. Dann kann eine Katastrophe über sie hereinbrechen. Das ist die ganz große Gefahr. Dänemark schlägt NATO-Mission auf Grönland vor. Ja, natürlich, die EU muss sich ja aus ihrer Sicht wehren gegen das, was Trump macht. Aber gleichzeitig wissen die in Brüssel hoffentlich auch, dass es doch keinen Sinn hat, jetzt nach Russland auch noch in einen Krieg mit USA einzusteigen, ein Zweifrontenkrieg. Ich meine, da sehen Sie einmal die Dummheit der europäischen Geschichte, wie das eben trotz einschlägigen historischen Erfahrungen immer wieder aufkommt und die Mittellage Europas zwischen da den asiatischen und den transatlantischen, den atlantischen Mächten zwingt doch diesen Kontinent in Anführungszeichen, da dieses Sammelsurium von hochfaszinierenden, zum Teil sehr unterschiedlichen Ländern, zwingt doch geradezu ihnen eine Weltoffenheit, eine vermittelnde Rolle auf und nicht dieses Konfrontationsgezetere, das wir da sehen. Jetzt ein Artikel in der Financial Times, der mich aufwühlt und der mir eben zeigt, dass wir in Zeiten der Zensur leben und dass die Journalisten die Zensur anhimmeln. Da ist ein Text drin von Claire Melford und Claire Melford ist die Chefin des Global Disinformation Index. Das ist für mich eine komplett illegitime Behörde, die sich anmaßt, Information und Desinformation zu unterscheiden. Und entsprechend geben sie Empfehlungen an die Werbeindustrie ab und Medien, Portale, Zeitungen, die eben Desinformation angeblich verbreiten, die werden dann auf Indexlisten und auf die Tabu-Listen, auf die Abschusslisten der Werbekunden gesetzt. Das Ganze wird dann auch noch unterstützt mit Algorithmen. Zutiefst fragwürdig und man sieht es bereits an den Argumentationen. Denn was ist Desinformation? Sie sagt, ja, das sei eben spaltende, divisive Speech, Hate Speech, also alles, was spaltet, was trennt, das sei Desinformation. Das ist doch dummes Zeug. In der Politik gibt es immer Spaltungen. Parteien und Zeitungen haben ja historisch gesehen auch immer wieder diese Herkunft aus ganz bestimmten Sichtweisen. Eine FAZ wirkt doch auf einen Leser, der die Inhalte einer FAZ nicht gut findet, als spalterisch. Oder eine Financial Times vertritt Thesen und Themen, die aus Schweizer Sicht anstößig wirken, spalterisch. Aber das ist keine Desinformation, das ist einfach eine andere Meinung. Und mit diesem Begriff der Desinformation und diesen obskuren, überhaupt nicht kontrollierten Behörden ist da eine Art Inquisition, eine Meinungsinquisition hochgezogen worden, die Wirtschaftskrieg führt gegen unerwünschte Meinungsäußerungen und die übrigens auch den Konsumenten entmündigt. Denn man muss doch in einer freien Gesellschaft dem Konsumenten das letzte Wort überlassen und übrigens auch dem Werbetreibenden, dass er sich selber mit diesen Inhalten auseinandersetzt. Und diese Organisationen, die hier jetzt abgefeiert werden in einer Financial Times, zeigen mir, und das ist eben das Beunruhigende, dass eben die Medien, die Mainstream-Medien wie die Financial Times, die finden das gut. Die finden das richtig, die begrüßen diese Zensur mit dem Global Disinformation Index. Das ist Zensur, meine Damen und Herren, die sich da kleidet in gutmenschlicher Verpackung, aber dahinter geht es einfach darum, Meinungen abzusägen. Und apropos Desinformation, wer hat denn in letzter Zeit die großen Desinformationen gebracht? Natürlich der ganze Medienmainstream, etwa zum Ukraine-Krieg, in dem man ausgeblendet hat, das ist Fake News, wenn sie wichtige Faktoren ausblenden, wenn sie ausblenden, dass die NATO-Osterweiterung ein Faktor des Ukraine-Kriegs ist. Aber auf dem Global Desinformation Index landen vermutlich Medien, die sagen, nein, die NATO Osterweiterung ist ein wesentlicher Faktor. Das sind Meinungen, die man ja widerlegen kann, Perspektiven, aber sicherlich nicht mit dem Totschlagknüppel Desinformation abschießen darf. Dänische Truppen landen in Grönland und die Financial Times macht sich Sorgen über die Conservative Party in England. Man wünscht sich eine grün-konservative Partei. So viel habe ich diesem Leitartikel entnommen. Und es gibt da einige Verwerfungen, dass eben Tories übergelaufen sind zu Nigel Farages Reformpartei, die von der FT abgelehnt wird. Und man appelliert jetzt hier an eine gutmenschliche, stilvolle, konservative Partei. Aber ich fürchte, dass eben die Konservativen in England nicht gewinnen können, wenn sie sich nach links bewegen, dann droht ihnen das Schicksal, das sie sehen in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in vielen Ländern, übrigens auch in Ungarn, wo eben die Konservativen sich mit den Linken verbündet haben, tendenziell. Und so sind dann eben die Lücken entstanden für die Liberalkonservativen, die dann eben als Populisten beschimpft werden. Aber die Medien sind eben gegen diese populistischen, sogenannten populistischen Parteien. und appellieren, geben dann eben Ratschläge, die allerdings, wenn man es an der Wirklichkeit misst, sich selten als besonders erfolgsversprechend erwiesen haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. I will always love you, so heißt das Lied von Dolly Parton, das dann auch Whitney Houston unsterblich gemacht hat. I will always love you. Ich habe in der Schweizer Sendung gesagt, nach 30 ist das Hirn ein Papierkorb, und zwar ein gefüllter, für alles, was neu rein muss, muss etwas Altes raus. Eine wunderbare Formulierung aus dem Buch Before She Met Me. Sehen Sie, daran kann ich mich noch erinnern, Before She Met Me von Julian Barnes, der übrigens jetzt gerade auch 80 geworden ist wie Dolly Parton. Allerdings, er hört auf als Schriftsteller, habe ich gelesen. Dolly Parton macht noch weiter. Eine unglaubliche, großartige amerikanische Künstlerin. Einen schönen Tag, machen Sie es gut, bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.